Ich denke, dass die Schwedinnen das Ganze ein bisschen offensiver angehen, dass sie ein bisschen mehr ihren eigenen Spielstil durchbringen wollen. Deswegen wird das für uns ein komplett unterschiedliches Spiel werden.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Die ersten Viertelfinals bei dieser UEFA Euro 2025 stehen fest. Die Gruppe B ist jetzt auch durch. Also wir haben die ersten Partien fix. Gibt's neue Rekorde? Das werden wir checken. EM-Tag 10 und bisschen Bundesliga-News. Auf geht's.
Das war der Spieltag.
Spieltag 3 auch für die Gruppe B. Und die Frage, die ich mir bei Italien gegen Spanien gestellt habe, war vor allen Dingen, wie viele Tore werden die Spanierinnen heute schießen? Es waren aber tatsächlich die Italienerinnen, die damit losgelegt haben. Das wäre vor dem Spiel wirklich eine Überraschung gewesen. Nach den ersten 10 Minuten im Spiel dann aber nicht wirklich. Italien hatte defensiv wirklich wenig anbrennen lassen und schon ein paar gute Umschaltmomente gezeigt. Bei Spanien, da machten sich die 6 Wechsel in der Startelf, 3 davon in der Defensive, deutlich bemerkbar. Luftig und teilweise unkoordiniert, ohne Ende hat es da ausgesehen. Vor allen Dingen auf der linken Seite hat es immer wieder Räume gegeben. Dem Tor ist tatsächlich auch eine Ecke und ein Lattentreffer vorausgegangen. Die Spanierinnen haben es einfach nicht geschafft, die Situation zu klären. Hat es einen Einwurf gegeben, immer noch keine Klärung und dann Elisabetta Oliviero von Lazio Rom aus zentraler Position mit dem 1:0 für Italien. Der Jubel war groß, aber nur 4 Minuten später dann der Ausgleich. Ein Traumtor von Atenea del Castillo. Die Spanierinnen, die waren einfach sauer und frustriert und wurden immer frustrierter, denn ja, sie wurden immer dominanter, kamen vors Tor, waren da aber immer zu ungenau, auch beim Stand von 1:1 noch. Und in der Defensive hatten sie weiter einfach Fragezeichen. Gut, Italien kam nicht mehr so oft vors spanische Tor, aber wenn, was zum Henker haben die da verzapft? Ich kann es gar nicht genau beschreiben, außer, ja, es war wild. In der zweiten Hälfte haben sie dann aber schnell einen Prozess gemacht und gezeigt, was sie drauf haben. Patri Guijarro, seit 10 Jahren bei Barcelona und auch Player of the Match, mit einer allerfeinsten Schusstechnik zwirbelt sie den Ball mit einem Drall ins rechte Eck. Keine Chance für Torhüterin Laura Giuliani im Tor der Italienerinnen. Die hat sie aber noch ein paar Mal auszeichnen können, denn während die Italienerinnen nach der 70. einfach ja wirklich platt waren, haben die Spanierinnen ja einfach einen Zauberschuss nach dem nächsten losgelassen und ausgepackt. Teilweise aus dem Stand, das war so krass. Alexia Putellas zum Beispiel, einfach irre. Aber von den schicken Schüssen, da ging keiner mehr da rein. Entweder knapp daneben oder eben Giuliani mit einer Flugeinlage. Was aber nochmal reinging, ein ganz weirdes Gewurstel. Bei dem Esther González, wo er am Ende den Ball über die Linien gestochert hat. Und so steht es dann eben 3:1 am Ende für Spanien, die damit in dieser Gruppenphase genauso viele Tore geschossen haben wie die Engländerinnen bei ihrem Rekord 2022. 14 nämlich insgesamt. Gebrochen haben sie diesen Rekord aber nicht. Doof gelaufen, könnte man sagen. Nee, natürlich nicht. Das ist richtig, richtig stark. Der Sieg der Spanierinnen jedenfalls hat dann den Portugiesinnen die Tür geöffnet, die also noch die Möglichkeit aufs Weiterkommen hatten. Genutzt haben sie die Möglichkeit aber nicht.
Ganz im Gegenteil, Belgien gewinnt mit 2:1 gegen Portugal. Die Portugiesinnen früh geschockt. Bereits in der 3. Minute ist es Tessa Volat, die für die Red Flames trifft und die Aufholhoffnungen der Portugiesinnen schmälert. Die bereits vor dem Spieltag ausgeschiedenen Belgierinnen erwischen einen Sahnetag. Es spielen sich teilweise wirklich schöne Chancen. In der Nachspielzeit belohnen sie sich ein zweites Mal. Der Ball landet nochmal im Tor. Das Team von Trainer Francesco Neto, die hätten dieses Spiel nicht nur gewinnen, sondern auch eine hohe Tordifferenz korrigieren müssen, um das Fernduell mit den Italienerinnen für sich entscheiden zu können. So ist also für die Portugiesinnen auch bei ihrer 3. EM Schluss nach der Gruppenphase.
Damit steht nun auch fest, die Viertelfinalteilnehmerinnen aus der Gruppe B sind Spanien als Gruppenerste und die Italienerinnen als Gruppenzweite, obwohl sie ja verloren haben. Das war auch richtig schön auf dem Platz zu sehen. Beide Teams haben einfach nur gefeiert. Für Italien ist das übrigens die erste Viertelfinalteilnahme bei einer EM seit 2013. Glückwunsch an der Stelle also.
Und sonst so?
Der Spielplan der neuen Bundesliga-Saison steht fest. Die Spielzeit 2025-26 startet direkt mit einem Aufsteigerduell. Am 5. September treffen Union Berlin und der 1. FC Nürnberg direkt aufeinander. Für den HSV, den dritten Aufsteiger, wartet mit den Wolfsburgerinnen im ersten Spiel schon mal eine ordentliche Mammutaufgabe, immerhin im heimischen Volksparkstadion. Das offizielle Eröffnungsspiel findet aber einen Tag später, am 6. September, statt und wird von Meister Bayern und Bayer Leverkusen ausgetragen. Für diese Partie in der Münchner Allianz Arena wurden übrigens schon 25.000 Tickets verkauft, bedeutet Zuschauerrekord für die Bayern. Insgesamt dürfen wir uns auf eine richtig schön spannende Saison freuen, denn erstmals sind ja 26 Spieltage angesetzt, weil die Liga auf 14 Teams aufgestockt wurde. Den 6. Spieltag können wir uns auch noch rot im Kalender eintragen, denn neben dem Topspiel zwischen Bayern und Wolfsburg findet das erste Bundesliga-Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV statt.
Der SV Werder Bremen verpflichtet Mariella El-Sherif. Die Torhüterinnenposition bei Werder ist ja ein großes Fragezeichen. Livia Peng wechselt zu Chelsea. Auch Catalina Perez, Sofia Nesterova und Johanna Wende gehen. Gekommen sind bisher Vanessa Fischer von Turbine. Sinem Özdemir ist aus dem zweiten Team hochgezogen worden. Und jetzt hat man eben auch noch Mariella El-Sherif von Jena verpflichtet. Sie ist 20, hat starke Auftritte gezeigt bisher, aber schon auch ein paar Fehler. Potenzial ist auf jeden Fall da, aber sie kommt einfach nicht an Livia Peng ran. Die Frage also, wer wird die Nummer 1? Ich denke, El-Sherif wird es eher werden. Oder noch wer Neues. Vanessa Fischer, 27, hat in der letzten Saison zu viele Fehler gezeigt. El-Sherifs Ausstrahlung ist für ihr Alter wirklich krass. Aber eigentlich muss da noch wer kommen. Die Frage ist, wer? Ich bin ehrlich, ich habe so ein bisschen die belgische Torhüterin in Blick gefasst. Die hat echt ein paar gute Paraden gezeigt. Mich so ein bisschen auch an Livia Peng tatsächlich erinnert. Lisa Lichtfüß hat sich echt gut angestellt, trotz eben der 2-6 Niederlage gegen Spanien zum Beispiel. 25 aktuell bei Le Havre in Frankreich. Das wäre vielleicht eine Idee. Oder eben Mariella El-Sherif direkt mit ganz viel Vertrauen ausstatten und als Nummer 1 in die Saison schicken. Wie gesagt, ich finde, sie hat enormes Potenzial, aber da sollten wir alle ein großes Auge drauf haben. Am Samstag ist es dann auch soweit. Das dritte Spiel fürs DFB-Team steht an. Am dritten Spieltag für die Gruppe C trifft das DFB-Team auf die Schwedinnen um 21 Uhr in Zürich. Und die Frage ist, wer holt den Gruppensieg? Diejenigen, die dieses Spiel gewinnen, logischerweise. Was würde das dem Bundestrainer Christian Wück bedeuten?
Dass das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein im Team auf einem sehr hohen Level bleiben würde.
Und was sagt Clara Bühl?
Wir wollen ja in unserem Rhythmus bleiben, in unserem Flow bleiben, das gewisse Selbstvertrauen einfach auch beibehalten und die Gruppenphase perfekt machen.
Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf diese Partie. Es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel als noch gegen Polen oder Dänemark, die ja beide sehr tief gestanden haben und auf Konter gesetzt haben. Könnte natürlich sein, dass Schweden sich das abgeguckt hat, weil sie gesehen haben, dass das DFB-Team sich da manchmal ein bisschen schwer tut. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive gegen tiefstehende Gegnerinnen eben. Aber eigentlich wollen die Schwedinnen selbst das Spiel machen und können das auch und haben enormes Tempo und eben eine starke Offensive. Die rauszunehmen, wäre völliger Quatsch. Also es dürfte ein anderes Spiel werden als noch gegen Polen und Dänemark. Die Schwedinnen haben bisher gegen beide Gegnerinnen 1-0 bzw. 3-0 gewonnen, hätten auch da deutlich mehr Tore machen können. Also Gemeinsamkeit für beide Teams. Worauf hat man sich denn aber eingestellt? Clara Bühl gibt die Antwort.
Einfach eine unfassbare körperliche Präsenz. Sehr viel Körperlichkeit in den Zweikämpfen, die werden sich ja mit allem wehren.
Körperlichkeit, die zeigt sich unter anderem auch im Kopfballspiel, in dem die Schwedinnen richtig gut sind.
Aber wir wissen ja auch, dass wir in Deutschland auch nicht unbedingt schlechte Kopfballspielerinnen zur Verfügung haben.
Ein Thema muss vor dem nächsten Spiel auch nochmal abgeräumt werden. Ann-Kathrin Berger. Da hatte es ja so ein bisschen eine Welle gegeben, nachdem der Bundestrainer gesagt hatte, sein Herz halte das riskante Spiel nicht lange aus. Zu dem Rummel danach sagt er jetzt ganz deutlich:
Es gab bei uns nie eine Torwartdebatte. Wir haben das Spiel analysiert. Ich war mit Ann-Kathrin Berger zusammengesessen. Ich war mit den Innenverteidigerinnen zusammengesessen. Ich war mit einigen Stürmerinnen zusammengesessen, so wie wir es immer machen. Wenn wir ein Spiel analysieren, wir waren mit spezifischen Gruppen zusammengesessen. Das ist ja genau die Aufgabe des Trainerinnenteams, viel mit den Spielerinnen zu analysieren, viel zu reden, viel zu verbessern. Und von daher gab es nie irgendwelche Diskussionen. Es war ein ganz normales Gespräch, so wie mit jeder anderen Spielerin auch.
Und das ist ja genau das, was Miri und ich in unserer letzten längeren Folge eben nach dem DFB-Spiel auch gesagt haben. So, das war ein bisschen jokig. Das ist irgendwie eine coole Reaktion von Ann-Kathrin Berger gewesen. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Großes. Wenn ihm das nichts ausmachen würde, dieses riskante Spiel, dann wäre er da wahrscheinlich auch nicht mit vollem Herzen dabei. Denn ich glaube, jedem wird da ein bisschen zittrig, wenn man so eine Aktion sieht. Aber genau das lieben wir ja auch so sehr. Von daher, all good. Alle mal ein bisschen Füße flach halten. Kritik hatte es sowohl von außen als auch von intern allerdings an der Spielweise gegeben. Da zeigt sich wirklich ziemlich transparent auf der Abschlusspressekonferenz, aber eben auch optimistisch.
Dass wir die ersten beiden Spiele gewonnen haben, aber natürlich mit den Leistungen über 90 Minuten nicht zufrieden waren. Das haben wir so ja auch immer wieder kommuniziert und vor allen Dingen auch intern angesprochen. Ich glaube schon, dass wir den nächsten Step gehen können gegen einen Gegner, der unterschiedlich zu den Gegnern vorher war. Und da wollen wir natürlich schon schauen, dass wir den nächsten Step gehen, auch im Hinblick auf die nächsten Spiele.
Wie gesagt, den müssen sie auch machen, wenn sie weit kommen wollen im Turnier. Wir schauen also vor allen Dingen auf das Spiel zwischen dem DFB-Team und den Schwedinnen. Ein zweites Spiel gibt es natürlich auch noch in dieser Gruppe C, das ist aber nicht mehr wirklich relevant. Polen und Dänemark treffen aufeinander. Ich glaube, für beide Teams geht es da nochmal darum, sich gut aus dieser EM zu verabschieden. Für Dänemark wäre da eine Niederlage oder überhaupt ein Punktverlust nochmal bitterer als für Polen, glaube ich, die da eben die ersten Punkte einfahren könnten bei ihrem ersten EM-Auftritt. 21 Uhr ist da Anpfiff in Luzern und damit sage ich, kommt gut ins Wochenende, genießt die Spiele, lasst uns doch gerne Bewertung da und dann hören wir uns am Sonntag nach dem DFB-Spiel.
Wir freuen uns.
Das ist der Abpfiff und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.